ARD.
Jetzt heute nicht vor, im Adenauerhaus zu übernachten, wobei ich das schon mal hatte bei GroKo-Verhandlungen. Aber heute wollen wir dem Lagerkoller entfliehen.
Seinen Schlafsack hat er nicht mitgebracht, der CSU-Politiker Alexander Dobrindt, zu den Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Wir sprechen gleich über eines der großen Streitthemen, die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland.
Wie steht die Union dazu und wie die SPD? Wir stellen gleich die unterschiedlichen Positionen der möglichen Koalitionspartner vor.
Für den Deutschen Reservistenverband ist jetzt schon klar, das größte Problem der Bundeswehr ist die Personalnot. Der Verband fordert ein Massenheer.
In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter. 18 Menschen sind bei einem Angriff auf die Heimatstadt von Präsident Zelensky getötet worden, unter ihnen auch Kinder.
Gleichzeitig haben in Kiew Militärvertreter aus unterschiedlichen Ländern über eine mögliche Friedenssicherung in der Ukraine gesprochen.
Die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff sagt, US-Präsident Trump setzt nur noch auf kurzfristige Knalleffekte. Beim Thema Friedensverhandlungen wird er scheitern.
Und nach dem israelischen Angriff auf Rettungsfahrzeuge im Gazastreifen ist ein belastendes Video aufgetaucht.
Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Claudia Drews. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Eine der Großbaustellen in den Koalitionsverhandlungen ist ja das Thema Bundeswehr und die Frage, wie versetzt man sie wieder in die Lage, unser Land auch verteidigen zu können? Denn die Bedrohungslage in Europa hat sich mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine ja massiv verschärft.
Richtig. Und hinzu kommt ja auch auf die militärische Unterstützung der USA ist ja seit dem Amtsantritt von Donald Trump kein Verlass mehr. Wir müssen uns also selbst verteidigen und dabei geht es nicht nur um die Bewaffnung der Bundeswehr, also um neue Panzer, Drohnen oder Flugabwehrraketen. Es geht auch um die Zahl der Soldaten, die wir brauchen, um einen Angriff abwehren zu können. Denn allen ist klar, die 180.000 Männer und Frauen, die zurzeit bei der Bundeswehr sind, die reichen nicht aus.
Ja, aber wie will man das ändern? Wie sollen es mehr werden?
Da gibt's natürlich unterschiedliche Positionen in den Koalitionsverhandlungen. Fangen wir mal mit der Union an. Die kann sich nämlich vorstellen, dass die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wird oder sagen wir besser aktiviert wird. Denn wenn du im Grundgesetz blätterst, dann wirst du sehen, die Wehrpflicht steht noch immer drin in unserer Verfassung. Sie wurde nämlich offiziell nie abgeschafft. Sie pausiert eigentlich nur.
Okay, und was würde eine Wiedereinführung oder sagen wir mal die Wiederaktivierung konkret bedeuten?
Als erstes Mal, wir hätten wieder eine Musterung für alle 18-Jährigen, also eine Untersuchung, wo dann herausgefunden werden soll, ob jemand fit genug ist. Und wenn ja, dann geht man für eine bestimmte Zeit zur Bundeswehr. Früher waren das übrigens 18 Monate, zuletzt aber nur noch 12. Und die Wehrpflicht galt früher nur für Männer. Die Union will aber jetzt auch Frauen dazu holen.
Und was will die SPD, der ja mögliche Koalitionspartner der Union?
Naja, die SPD und ihr Verteidigungsminister Pistorius, die hätten es gerne so ähnlich wie in Schweden. Und da ist es so, dass alle 18-Jährigen, Männer und Frauen, einen Fragebogen bekommen. Und den müssen sie dann ausfüllen und an die Behörden zurückschicken. Darin gibt es dann so Fragen wie, bist du gesund, wie viel Alkohol trinkst du, machst du Sport und wie stehst du eigentlich zur Armee? Und dann werden nur diejenigen zur Musterung geholt, deren Antworten auch passen. Und die Besten von denen werden dann zum Wehrdienst verpflichtet. Das ist übrigens auch ein Modell, mit dem sich die Grünen in Deutschland anfreunden könnten. Fraktionschefin Dröge hat jetzt in einem Interview gesagt, der Vorschlag von Pistorius, den könnten wir mitgehen. Und auch sie findet, nicht nur Männer, auch Frauen sollten verpflichtet werden, diesen Fragebogen dann auszufüllen.
Gibt es denn auch Kritik an diesem Modell? Das setzt ja eher auf Freiwilligkeit. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sich jetzt Patrick Sensburg dazu geäußert, der Präsident des Reservistenverbandes.
Der sagt nämlich, das, was Pistorius da plant, das ist viel zu wenig. Das sind gerade mal 5.000 zusätzliche Soldaten im ersten Jahr. Und das reicht nicht, um die Personalnot der Bundeswehr wirklich zu beseitigen. Er macht folgende Rechnung auf. Deutschland braucht ca. 300.000 bis 350.000 Soldaten, um sich in der Fläche zu verteidigen. Und die Zahl der Reservisten, die müsste sogar dreimal so hoch sein, sagt Sensburg.
Okay, das sind viele. Aber für Deutschland sind das ja noch Planspiele. Für die Ukraine hat der Ernstfall längst begonnen. Seit mehr als 4 Jahren wehren sich die ukrainischen Streitkräfte nun schon gegen die russischen Angriffe. Und die gehen mit aller Härte weiter, trotz aller Friedensbemühungen im Hintergrund. Zuletzt hat es ja die Heimatstadt von Präsident Selenskyj getroffen, Kryvyi Rih.
Ja, dort ist eine russische Rakete in einem Wohngebiet explodiert. Und von ukrainischer Seite heißt es jetzt, dass die Zahl der Opfer weiter gestiegen ist. Von 18 Toten ist jetzt die Rede, darunter 9 Kinder. Außerdem soll es mehr als 60 Verletzte gegeben haben. Unser Korrespondent in Kiew ist Florian Kellermann. Er berichtet.
Die Rakete traf ein Viertel mit mehrstöckigen Wohnhäusern. Direkt neben der Einschlagstelle befindet sich ein Spielplatz. Ein Video vom Ort des Geschehens zeigt, wie sich eine Familie über den Leichnam eines getöteten Kindes beugt. Du meine kleine Sonne, sagt die offensichtlich erschütterte Frau zu dem Toten. Das russische Verteidigungsministerium teilte indes mit, es habe in Kryvyi Rih ein Restaurant beschossen, in dem sich Offiziere der ukrainischen Armee und westlicher Militärs befunden hätten. Kryvyi Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Dieser reagierte unmittelbar auf den Raketenangriff. Er sei ja zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit, sagte er. Aber dazu ist es nötig, dass sich die Vertreter Russlands nicht einfach als Mörder zeigen, sondern dass sie bereit sind zur Diplomatie. Vorerst verhalten sie sich einfach diabolisch, wie kann man es anders sagen, das zeigt dieser jüngste Angriff. Sie sagen, sie seien bereit zu einem Waffenstillstand, aber wer dazu wirklich bereit ist, redet nicht nur darüber, sondern unternimmt auch entsprechende Schritte. Der ukrainische Präsident Selenskyj wiederholte nach dem Angriff auf Kryvyi Rih, dass sein Land einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen zustimmen würde. Er äußerte sich am Abend auch zu einem Treffen mit hochrangigen Militärvertretern aus Großbritannien und Frankreich. Es ging um die Möglichkeit, ein internationales militärisches Kontingent in der Ukraine zu stationieren. So ein Kontingent könnte dazu beitragen, dass ein künftiger Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine nicht verletzt wird. Diese Idee brachten in den vergangenen Monaten vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer vor. Selenskyj sagte über das Treffen in Kiew: Unsere Partner verstehen schon sehr gut, was die Ukraine braucht, an welcher Stelle im geografischen Sinn wir gern Unterstützung hätten. Ich habe auch strategische Fragen besprochen, nicht nur was den Umfang eines internationalen Kontingents betrifft, sondern auch das Mandat, das es haben wird. Für mich ist es wichtig, bis wann wir mit so einem Kontingent rechnen können. Die Militärchefs der Partnerländer sind natürlich nicht bevollmächtigt, Entscheidungen zu treffen, aber sie geben meine Positionen den führenden Politikern ihrer Länder weiter und auch den Militärchefs anderer Länder.
Okay, es gibt also Gespräche darüber, wie ein, wie auch immer, gearteter Frieden in der Ukraine gesichert werden könnte.
Genau, aber Selenskyj sagt nur so viel dazu, diese Treffen von Militärvertretern, die sind geheim und sie finden schon seit 2 Monaten statt, inzwischen sogar wöchentlich und auf unterschiedlichen Ebenen.
Und wer nimmt daran teil?
Auch in diesem Punkt bleibt Selenskyj eher vage. Fest steht nur, neben der Ukraine nehmen auch Militärvertreter aus Frankreich und aus Großbritannien daran teil. Aber angeblich gibt es auch Unterhändler aus anderen Ländern. Wer genau, das will Selenskyj allerdings nicht sagen.
Wie stehen überhaupt die Chancen für eine Friedenslösung? Donald Trump hat ja nach 3 Jahren, in denen Verhandlungen nahezu unmöglich schienen, doch einiges an Bewegung verursacht. Kann das zum Erfolg führen?
Tja, das ist die große Frage, aber natürlich schwer zu beantworten. Mein Kollege Markus Sambale hat darüber mit Nicole Deitelhoff gesprochen. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt und sie sagt Folgendes dazu.
Donald Trump und nicht erst der Donald Trump 2.0, den wir jetzt haben, sondern schon Donald Trump 1.0, also in seiner ersten Präsidentschaft, hatte ja diese Politik der Disruption oder des Deals. Und das ist eigentlich immer die gleiche Strategie gewesen, also große Drohungen, Aufkündigungen, Gebrüll, Muskeln zeigen und darüber in verkrustete Konflikte Bewegung bringen. Das hat er immer gemacht und es hat auch immer eigentlich funktioniert. Es gab immer Bewegung. Mhm. Und das erstmal gut, weil man ja vorher nicht weitergekommen ist. Und das erleben wir auch jetzt. Nur wie schon in der Vergangenheit befürchte ich, dass wir auch jetzt ein ähnliches Ergebnis sehen. Trump interessiert sich einfach nicht, wie er dieser Bewegung eine Richtung geben kann. Es ist immer nur das Kurzfristige, was ihn interessiert. Er hat Bewegung gebracht und dafür will er sich feiern lassen. Aber die Umsetzung, wie es immer bei Trump war, ist grauenhaft. Sie ist wirklich unterirdisch schlecht. Also keine Ergebnissicherung. Er achtet nicht darauf, dass tatsächlich an einem Tisch auch gemeinsam etwas vereinbart wurde und dann auch gemeinsam veröffentlicht wurde. Er lässt sich jedes Mal von Putin wieder vorführen. Er sagt, ich hatte ein tolles Gespräch mit Putin. Wir sind echte Kumpels und der wird machen, was ich will. Und wenige Stunden später wird Putin genau das Gegenteil sagen. Wird auch sagen, wir sind tolle Kumpels. Aber ich habe dem Präsidenten ganz deutlich gemacht, natürlich sind alle meine Bedingungen nicht erfüllt. Mhm. Und so kann Putin immer mehr auf Zeit spielen und eben auch immer weiter bombardieren und diesen Krieg vorantreiben, in der Hoffnung am Ende sozusagen Kiew klein zu kriegen.
Ja, das macht nicht gerade Mut, was die Situation der Ukraine und auch die Chancen Europas angeht.
Es geht auf jeden Fall um sehr komplexe Herausforderungen und die sollte man nicht unterschätzen. Das gesamte Interview mit Nicole Deitelhoff gibt's übrigens in der ARD Audiothek. Es ist 25 Minuten lang und befasst sich auch mit den Herausforderungen, vor denen die Bundesregierung aktuell steht.
Lass uns zum Schluss auf den Nahen Osten schauen. Nach dem Ende der Waffenruhe im Gazastreifen und mit der neuen Bodenoffensive Israels gab es Ende März ja die Meldung von der UNO, dass ein Konvoi von Rettungsfahrzeugen vom israelischen Militär angegriffen worden ist. 15 Tote soll es dabei gegeben haben. Und die israelische Armee hat anschließend gesagt, der Konvoi, der hat sich ohne Scheinwerfer, ohne Blaulicht den Soldaten genähert. Nun ist aber ein Video aufgetaucht.
Und das scheint diese Darstellung zu widerlegen. Die New York Times hat diese Aufnahme veröffentlicht und sie stammt angeblich von einem Smartphone eines der Männer, die bei dem israelischen Angriff getötet wurden.
Und was zeigt das Video?
Es zeigt, dass mehrere Krankenwagen und eine Feuerwehr deutlich gekennzeichnet waren und mit eingeschalteten Scheinwerfern und mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs waren, als sie beschossen wurden.
Und wo wollte denn dieser Konvoi von Rettungsfahrzeugen eigentlich hinfahren?
So genau weiß man das nicht. Nur so viel, die Fahrzeuge waren auf einer Straße in der Nähe von Rafah unterwegs. Und die haben offenbar bei einem Rettungswagen gestoppt, der liegen geblieben war. Und dann steigen Rettungskräfte aus den Fahrzeugen aus, sieht man auf dem Video. Sie tragen reflektierende Uniformen und dann sind auf einmal Schüsse zu hören. Das Bild wackelt und wird schwarz.
Das klingt natürlich ganz anders als die Version des israelischen Militärs. Gibt es denn zu diesem Video jetzt eine Stellungnahme aus Israel?
Nein, bisher noch nicht. Den Zeitpunkt und den Entstehungsort des Videos hat die New York Times übrigens nach eigenen Angaben verifiziert. Das Video scheint also echt zu sein.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Claudia Drews und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören.